ARD.
Ich lasse mich eigentlich seit Beginn der Beziehung auf eine absolute Grenzüberschreitung meinerseits ein. Mhm. Und versuche immer die schönen Dinge zu sehen, die wir haben, und rede mir ein, dass es kein Grund, der stark genug ist, um zu gehen. Spüre aber in diesen Phasen so sehr, wie sehr es mir gegen den Strich geht, dass ich mich emotional nicht unter Kontrolle habe.
Die Paartherapie. Ein Podcast von NDR2.
Hallo zu einer neuen Folge Die Paartherapie. Ich bin eure Host Maria Richter. Und ohne ihn geht's natürlich nicht. Paartherapeut Erik Hegmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist, Erik. Hallo.
Hallo, Maria.
Antonia und Jonas sind mit einem Problem zu uns gekommen, das viele Paare bestimmt nachvollziehen können.
Ich habe dir geschrieben, weil ich mit diesen regelmäßigen Treffen zwischen Jonas und seiner Ex-Freundin nicht so gut klarkomme. Wir haben, glaube ich, nicht so eine gute Art gefunden, damit umzugehen. Und jetzt hat sich einfach viel hochgeschaukelt und jetzt bin ich an so einem Punkt, wo ich es kaum noch tolerieren kann. Das wirft uns in unserer Beziehung einfach immer sehr zurück in diesen Phasen, wo diese Treffen dann stattfinden, und braucht lange, bis es sich wieder beruhigt.
Antonia, was glaubst du, was würde Jonas gerne verändern heute?
Ich glaube, dass Jonas sich wünscht, dass er sich weiterhin mit seiner Ex-Freundin treffen kann und ich lerne, damit einen guten Umgang zu finden, weil es aktuell so ist, dass ich dann schon sehr ausraste in diesen Phasen und auch über Tage hinweg. Und das ist eben oft zu viel, denke ich. Mhm. Und damit kann er nicht gut umgehen und kann ich auch verstehen. Ich denke, da wünscht er sich, dass ich mich entspanne.
Was glaubst du, was sich Antonia wünscht?
Also, was du dir wünschst, vermute ich, ist ein besseres Verständnis zu haben oder vielleicht in meinen Kopf reinschauen zu können, dass du eine Sicherheit verspüren kannst, dass ich irgendwie nicht noch zurück zu meiner Ex-Partnerin will, oder dass du einfach ein stärkeres Sicherheitsgefühl empfinden kannst in unserer Beziehung.
Ist das richtig oder würdest du was ergänzen wollen?
Mehr Sicherheit würde ich nicht unterstreichen, weil ich nicht glaube, dass er zu ihr zurückgehen möchte. Also da habe ich absolutes Vertrauen. Trotzdem habe ich das Gefühl, da ist eine Verbindung, die ich nicht einschätzen kann, die sehr stark ist, und das macht mir auch Angst, weil ich merke, wie wichtig ihm das ist. Was ich mir wünschen würde, wäre natürlich, dass er von sich aus kein Interesse mehr an diesen Treffen hat. Aber das, ja, ist ja eine Wunschvorstellung.
Du sagst, da ist eine starke Verbindung, die fühlt sich für dich bedrohlich an. Gleichzeitig, sie bedroht nicht eure Beziehung. Was genau ist das, was diese Verbindung bedrohlich macht?
Ich würde sagen, es hat sich entwickelt. Also wir haben uns kennengelernt und mir war von vornherein klar, dass es diese Frau gibt und dass sie auch ein Teil des Freundeskreises ist und es sein kann, dass man sich hin und wieder mal begegnet. Und damit habe ich auch kein Problem gehabt. Ich denke, solange ich weiß, woran ich bin, kann ich mit solchen Situationen gut umgehen. Und die Eifersucht greift erst dann, wenn für mich irgendwas undurchsichtig wird. Und so ist es dann eben auch mit der Zeit passiert, dass ich dann festgestellt habe, dass die beiden sich eben nicht nur im Freundeskreis sehen, sondern auch allein und auch regelmäßig allein. Das war damals noch im, ich würde sagen, 4-Wochen-Rhythmus ungefähr, ne? Mhm. Dann hat es auch eine Weile gedauert, bis er ihr von mir erzählt hat. Da bin ich das erste Mal sehr wütend geworden und er hat es ihr dann auch relativ schnell erzählt, aber ich habe eben gemerkt, dass es ihm schwer fiel. Er konnte es ja auch nicht persönlich sagen. War dann eher so ein, ja, Brief.
Du betonst gerade, er hat es nicht persönlich gemacht, er hat es mit einem Brief gemacht und es ist ihm schwer gefallen. War das das, was deine Eifersucht verstärkt hat oder was Misstrauen erstmal geweckt hat, woraus dann Eifersucht wurde?
Genau, so fing es an. Also ich hätte mir wahrscheinlich gewünscht, dass er, ich nenne es jetzt mal, ne, mehr einfach Mann gewesen wäre und Tacheles gesprochen hätte und gesagt hätte, ich habe mich verliebt, ich habe eine neue Freundin und dass irgendwie meine Integration in diese Kreise besser funktioniert hätte. Also ich habe sie zum Beispiel bis heute auch noch gar nicht kennengelernt. Also es hat sich einfach immer mehr hochgeschaukelt. Ja, ich glaube, ich hätte mehr Klarheit gebraucht. Und dadurch, dass ich gemerkt habe, es fiel ihm schwer, ihr das zu sagen, ja, habe ich gedacht, da muss doch noch irgendwas sein. Irgendwas, was ich nicht greifen kann.
Das kannst du bis heute noch nicht greifen?
Bis heute nicht. Und alles, was nachfolgend passiert ist, hat dieses Gefühl total verstärkt.
Und gleichzeitig sagst du, du bist dir aber absolut sicher, dass zwischen den beiden nichts ist und Jonas sich für dich auch entschieden hat.
Total. Und das ist ja das Paradoxe an der ganzen Sache. Ich vertraue ihm da sehr. Diese Angst habe ich nicht. Und trotzdem ist da eine sehr große Panik.
Hat das damit zu tun, dass du nicht verstehst, wie diese Verbindung funktioniert zwischen den beiden? Oder hat das vielleicht auch damit zu tun, dass du sie nicht kennst und deswegen sie nicht einschätzen kannst?
Genau, sie ist für mich so ein kleines Phänomen.
Ja, genau.
Ich kann es nicht greifen und ich weiß, sie ist ein Teil des Kreises, auch sehr lang gewesen. Die beiden sind zusammen zur Schule gegangen und kennen sich auch schon wahnsinnig lang. Ich habe das Gefühl, dass die beiden eine Verbindung haben, die ich so in dieser kurzen Zeit, in den 2 Jahren, die wir uns kennen, gar nicht aufholen kann. Und dadurch, dass ich ja auch von der Vorgeschichte ein bisschen weiß, dass es da einen starken Kinderwunsch gab, dass auch sehr lange probiert wurde, das noch zu halten oder die Beziehung zu retten, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, wenn es dieses eine Problem nicht gegeben hätte, wären sie vielleicht heute noch zusammen. Und ich bin jetzt so eine entspannte Ersatzlösung, die mit in diesen Themen jetzt erstmal gerade keinen Druck macht. Und deshalb passt das gerade ganz gut.
Das ist jetzt erstmal eine Vermutung von dir, oder beziehungsweise eine Befürchtung. Ich nenne es mal so, eine Befürchtung. Vermutung ist vielleicht sogar noch zu viel. Eine Befürchtung, und die nährt sich dadurch, dass du nicht greifen kannst, was zwischen den beiden ist.
Ja.
Und sie sowieso nicht greifen kannst, weil du sie gar nicht kennst.
Genau.
Aber du weißt, dass sich Jonas für dich entschieden hat.
Als Partnerin. Aber ich würde sagen, vom Gefühl priorisiert er sie häufig noch. Okay. Das nehme ich auch in diesen Streits dann wahr. Also es gab auch eine Situation, da habe ich gesagt, es würde mir helfen, wenn wir uns irgendwie mal zu dritt hinsetzen. Ich meine, ihr geht da regelmäßig Mittagessen. Vielleicht, ne, wir wohnen alle im selben Bezirk. Kann ich einfach mal dazukommen, damit ich irgendwie mal ein Bild habe von ihr. Weil ich dann auch gesagt habe, ihr wollt ja mein Vertrauen, dass ihr euch regelmäßig weiter treffen könnt. Aber irgendwie werde ich in diese ganze Sache nicht mit eingebunden. Das wollte sie dann irgendwie nicht so richtig. Jonas konnte das...
Dein Vorschlag war, dich mit ihr allein zu treffen.
Ja, stimmt. Genau, das war auch eine Idee, dass ich mich ein bisschen mit ihr alleine mal unterhalten kann. Das wollte sie nicht und Jonas hat das total verstanden und hat gesagt, er hätte das genauso entschieden. Und danach liefen die Treffen weiter und ich habe gedacht, Mann, dann sag doch einfach mal ganz klar, okay, wenn du nicht bereit dazu bist, ihr dieses Vertrauen zu geben, das sie nun mal braucht, damit wir uns sehen können, dann gibt's jetzt erstmal keine Treffen mehr. Also mir fehlt einfach... bisschen klarerer Standpunkt. Das kommt mir immer alles so...
Hey, er macht ja einen klaren Standpunkt.
Für sie.
Ja. Es ist nicht der klare Standpunkt, den du dir wünschst, aber einen klaren Standpunkt macht er.
Genau.
Mhm. Und das gibt dir das Gefühl, Prio 1, in einem Bereich, den du nicht verstehst, den du nicht greifen kannst, ist häufig sie, du bist zwar die Beziehungspartnerin, aber irgendwas ist da, was höher ist. Habe ich das so richtig verstanden?
Genau so ist es, ja.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das sehr, sehr anstrengend sein kann. Ja.
Und es ist ja auch so, dass der Name häufig im Freundeskreis auch mal, was heißt häufig, er fällt ab und zu. Also sie ist immer da, aber ich sehe sie nicht. Und sie die beiden treffen sich aber allein. Ich habe das Gefühl, Jonas hat 2 Leben. Er hat mich und er hat die Vergangenheit, an der er irgendwie noch so ein bisschen festhält.
Du hast gesagt, ein Wunsch ist ein besserer Umgang von euch beiden mit diesem Thema. Ich könnte es gut verstehen, wenn dein eigentlicher Wunsch wäre, dass ich heute auf Jonas einwirke, dass er sich neu entscheidet.
Das wünsche ich mir tatsächlich.
Gut, ich wollte nur, dass dir das auf dem Tisch liegt und dass das klar ist. Das ist dein Wunsch.
Das ist mein Wunsch, aber der wird nicht erfüllt. Ich kenne Jonas jetzt gut.
Naja, also ich würde ihn dir auch nicht erfüllen, weil ich kein Erfüllungsgehilfe von einem Partner einer Paartherapie sein kann. Aber ich möchte deinen Wunsch akzeptieren, weil ich kann ihn verstehen.
Ich möchte aber kurz dazu sagen, dass ich niemals zu Jonas gesagt habe, dass ich diese Treffen unterbinde oder den beiden im Weg stehen möchte. Ich habe immer gesagt, dass mir völlig bewusst ist, dass ich das nicht kann. Mhm. Und dass es ja ein Bedürfnis von ihm ist und er darunter leiden wird, wenn ich ihm das untersage und er eine Entscheidung treffen muss. Und deswegen, ich fühle mich so machtlos. Ja. Ich kann eigentlich nichts machen.
Das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Da ist eine große Hilflosigkeit, weil was kannst du machen? Und jedes Paar kommt in die Paartherapie und meistens beide Partner, aber mindestens ein Partner wünscht sich, kannst du bitte den anderen für mich ändern? Ich will das nur sozusagen voranstellen, weil, so gut ich es verstehen kann, wenn du deinen Partner nicht ändern kannst, ich kann es erst recht nicht. Deswegen, diesen Wunsch werden wir so nicht erfüllen können. Aber diesen Wunsch, den du hast, ich würde gerne mehr verstehen und begreifen, was ist da zwischen euch? Das ist ein Auftrag, den ich gerne annehme, weil da glaube ich, da können wir mal gucken, was für Möglichkeiten gibt es, in ein Gespräch, in einen Dialog zu kommen, wo du mehr begreifen kannst. Was würdest du ergänzen wollen von deiner Seite?
Also, ich sehe es auch auf jeden Fall als ein großes Versäumnis, eins, was ich gerne ändern würde, dass die beiden sich bisher noch nie kennengelernt haben in den letzten 2 Jahren. Es war einfach eine Folge von unglücklichen Umständen, die so dazu geführt haben. Ich glaube, ich hätte wahrscheinlich mehr dafür tun können, in dem Sinne, dass ich einfach darauf gehofft habe, es kommt irgendwie automatisch mal dazu, durch irgendeine Party, wo wir alle eingeladen sind und dann sieht man sich mal, stellt man sich mal vor, aber es kam einfach nicht dazu. Es wäre was, wo ich hätte aktiv werden müssen, um das wirklich so ein Kennenlerntreffen in die Wege zu leiten.
Was wäre noch eine Veränderung?
Was ich mir wünsche, ist, dass ich weiter die Paarbeziehung mit Toni habe, mit möglichst wenig großen Streits und Drama, und dass ich gleichzeitig meine Freundschaft mit meiner Ex-Partnerin weiter aufrechterhalten kann. Und darüber hinaus würde mich auch freuen, wenn meine Freunde und meine Partnerin untereinander auch ein gutes Verhältnis haben könnten.
Ich bin mir noch nicht sicher, wo ich den Veränderungspart bei dir höre. Mhm. Weil im Moment klingt es so, es wäre schön, wenn ich nichts machen würde und es würde sich von alleine auflösen. Ja, was ich total menschlich finde auch, keine Frage.
Ja, was mich belastet, ist auf jeden Fall, also in den letzten Monaten war es so im Abstand von 3 Monaten, dass ich mich mit meiner Ex zum Mittagessen getroffen habe. Und das ist so davor und danach jetzt immer so eine Woche Hölle gewesen quasi, weil es unsere Beziehung dann auf ein ganz schlimmes Niveau gebracht hat. Und das war einfach eine Riesenbelastung für uns beide, glaube ich. Und das möchte ich einfach nicht mehr in meinem Leben haben.
Das heißt, die Frequenz im Moment ist jetzt alle 3 Monate ungefähr.
Ja, das war so der letzte Kompromiss, auf den wir uns mal geeinigt hatten, der aber auch nicht besonders gut funktioniert hat.
Das heißt, dir ist es zu wenig Treffen und dir sind es trotzdem zu viel?
Ja.
Ja?
Ich hatte gehofft, dass wenn ich höre, dass er sich auf diesen Kompromiss einlässt, dass ich ein Gefühl dafür bekomme, dass er sich mal für mich entscheidet in dieser Sache. Das hat aber nichts daran geändert, dass ich während der Treffen wahnsinnig stark gefühlt habe und das auch gezeigt habe. Also.
Das heißt, du hast dich auf einen Kompromiss eingelassen, mit dem du unzufrieden bist eigentlich?
Ich lasse mich eigentlich seit Beginn der Beziehung auf eine absolute Grenzüberschreitung meinerseits ein und versuche immer die schönen Dinge zu sehen, die wir haben, und rede mir ein, dass es kein Grund, der stark genug ist, um zu gehen. Mhm. Spüre aber in diesen Phasen so sehr, wie sehr es mir gegen den Strich geht, dass ich mich emotional nicht unter Kontrolle habe. Mhm. Ja, es ist eine absolute Spannung. Ich träume nachts davon. Jetzt ist ja gerade der Kompromiss einmal im Quartal. Wenn das Quartal endet, zum Ende, fange ich an, darüber nachzudenken. Schreiben die sich schon? Freut er sich schon drauf? Gibt es irgendwie schon Kontakt? Ich erfahre ja gar nichts. Dann frage ich manchmal nach. Also dann fängt der Gedankenkreislauf schon an.
Du bist den Kompromiss eingegangen, mit dem du auch unzufrieden bist. Du würdest gerne ein anderes Verhältnis, das weniger reguliert ist, haben und das nicht diese Auswirkungen auf deine Partnerin und damit auf eure Beziehung hat.
Das trifft's gut, ja.
Erik, häufig wünschen sich Paare, dass du ja mehr oder weniger Partei ergreifst und sie so ein bisschen drauf warten, na jetzt sag doch endlich, dass ich recht habe und mein Partner falsch liegt. Aber das hast du auch in der heutigen Sitzung relativ schnell klargestellt. So läuft eine Paartherapie bei dir nicht.
Ich kann ja diesen Wunsch total nachvollziehen. Also der ist sehr, sehr verständlich. Ich wünsche mir hier auch manchmal, kann mir nicht jemand sagen, ich bin richtig und du bist falsch. Ich spüre das doch. Und du spürst es nicht, aber es ist doch so klar, gibt es niemanden von außen, der mich bestätigen kann. In manchen Situationen mag es klar sein, dass es tatsächlich einen Aggressor gibt beispielsweise. Nichtsdestotrotz, in der Therapie geht es darum, wie kann ich Veränderungen erreichen? Und das wird niemals funktionieren, indem ich einer Person, die sowieso die ganze Zeit in der Beziehung hört, du musst dich verändern, jetzt auch noch sage, du musst dich verändern. Die Person hat sich schon nicht verändert aus Liebe zu dieser anderen Person. Die wird es erst recht nicht tun, wenn jetzt ein Paartherapeut oder eine Paartherapeutin das sagt. Also wo ist die Motivation dabei? Die muss woanders herkommen.
Die beiden sind ja mit einem ganz konkreten Thema zu dir gekommen. Sie leidet darunter, dass er noch einen sehr guten Kontakt zu seiner Ex-Freundin hat. Ist das ein Thema, das dir häufiger begegnet in deiner Arbeit?
In der Paartherapie erlebe ich das nicht so häufig, aber dieser Hilferuf, der erreicht mich über Social Media doch ziemlich oft. Ja, das muss ich schon sagen.
Ich habe ein bisschen gestaunt, als Antonia sagte, mir geht's gar nicht darum, dass ich Angst habe, dass er zu seiner Ex zurückgehen könnte. Den Gedanken hat sie tatsächlich gar nicht. Nichtsdestotrotz misstraut sie dieser Verbindung dennoch und hat da so ein bisschen Panik.
Das fand ich auch sehr interessant und deswegen war meine Vermutung, da liegt auch noch mehr darunter. Also sowohl bei ihr als auch bei ihm. Und sie sagt ihr auch relativ schnell, mir geht es auch um das Bild, das ich von meinem Partner habe. Ich möchte gerne einen Partner, der mir Sicherheit gibt, indem er Entscheidungen trifft. Und das tut er einfach nicht.
Sie hat die Ex-Freundin auch nie kennengelernt. Trägt das auch ein bisschen dazu bei, dass sich das Ganze ja so ein Bild aufbauscht um diese Ex-Freundin?
Das trägt sicherlich dazu bei, denn da wird plötzlich aus einer realen Person, ja, je nachdem, wie viele Emotionen ich entwickle, schon ein furchteinflößendes, ich kenne die Dame ja auch nicht, aber das Bild, das im Kopf entsteht, ist mit Sicherheit nicht mehr eine reale Person, sondern wirklich eine immense Bedrohung.
Er hat das ja auch eingestanden. Ja, da habe ich das vielleicht versäumt, die beiden mal miteinander vorzustellen. Sie ist ja auch in dem Freundeskreis noch sehr präsent. Aber das hätte ja an seiner Hand gelegen. Also hat er dann selber vielleicht so unterbewusst auch das vermieden, dass die beiden sich über den Weg laufen?
Er hat schon versucht, aus diesem Spannungsfeld rauszukommen. Aber indem er ja es ausgehalten hat und nichts getan hat, das hat es eher verschlimmert bis zu dem Punkt, an dem die beiden eben jetzt stehen, wo ja fast ein Ultimatum im Raum stand.
Beide haben ja tatsächlich auch versucht, einen Kompromiss zu finden, hat in der Situation so überhaupt gar nicht geholfen.
Der Kompromiss war, wir haben uns irgendwo in einer Mitte getroffen, die wir beide nicht gut finden, mit der wir beide nicht gut zurechtkommen und in der wir beide unglücklich sind. Und das ist vielleicht etwas, was wir auch schon mal sagen können, das hilft grundsätzlich Paaren nicht wirklich. Ein Kompromiss, der beide nicht zufriedenstellt, mit dem werden die auf Dauer auch nicht leben können. Was habt ihr aus euren früheren Beziehungen über Liebe und auch Sicherheit in der Liebe gelernt? Die Liebesbeziehung deiner Eltern. Mhm. Was hast du von der gelernt?
Also ich habe meine Eltern nie als Paar kennengelernt. Seit ich mich erinnern kann, hat mein Vater schon nicht mehr bei uns gelebt, aber ja. Er war manchmal zu Besuch. Ich bin, bis ich 6 war, bei meiner Mutter aufgewachsen. Dann ist meine Mutter verstorben, als ich 6 war. Und meine Schwester und ich sind dann den Rest der Jugend sozusagen bei unserem Vater aufgewachsen. Dann später bei meinem Vater, da habe ich dann schon, auch als er in längeren Beziehungen war, das ein bisschen beobachten können. Vielleicht war es mir ein bisschen alles zu chaotisch und zu durcheinander und zu instabil, was ich da beobachtet habe. Auch wenn zum Beispiel mein Vater hatte schon mehrjährige Beziehungen, aber oft auch eher kurze. Und vielleicht habe ich das mir eher als Negativbeispiel herangezogen, dass ich diese Unbeständigkeit, dass mir die eigentlich ein Dorn im Auge ist und dass ich mich eher nach so einer längeren Beständigkeit und Verbindlichkeit auch sehne.
Hattest du mehr Bezugspersonen, zu denen du gehen konntest, wenn es dir nicht gut ging?
Das würde ich eher im Freundeskreis verordnen. Ich hatte aber auf jeden Fall Bezugspersonen in Form von Tanten, Großtanten, Omas, die so ein bisschen das Mütterliche dann übernommen haben.
Was hast du als Learning aus späteren Beziehungen mitgenommen?
Eigentlich würde ich sagen, dass ich viel dann so Stabilität und so Vertrauen gefunden habe, was ich vielleicht vorher vermisst habe. Und auch das ist was Schönes und was Positives und was Bestärkendes ist, ja, Vertrauen zueinander in Partnerschaften aufzubauen und Verbindlichkeit und füreinander da zu sein und sich gegenseitig zu unterstützen und helfen. Also viel Positives.
Ja. Antonia, was hast du über die Liebe gelernt aus der Beziehung deiner Eltern?
Ja, ich habe gelernt, dass ich eigentlich immer für mich allein verantwortlich bin und dass es niemals eine Konstante gibt. Und selbst wenn ich glaube, dass es die gibt, dann eben vielleicht nur für kurze Zeit.
Also Liebe ist vergänglich.
Ja.
Und daraus hast du auch noch einen Schluss gezogen. Nämlich, am besten ist, ich verlasse mich auf mich. Dann kann ich schmerzhafte Erfahrungen am besten vermeiden und regulieren, ja, wenn sie kommen. Ist das etwas, was du auch in späteren Beziehungen so übernommen hast?
Dadurch, dass ich so eine instabile Kindheit hatte, wusste ich eigentlich nie, wie die Tage verlaufen. Ob sie schön werden oder ob ich auf 7:30 sein muss, weil gleich wieder irgendein Chaos ausbricht. Und ich muss dazu sagen, Jonas ist meine erste Beziehung. Es ist aber so, dass ich vorher auch Männer kennengelernt habe und auch ja längere Affären hatte. Aber da hat sich dieses Muster schon sehr deutlich wiedergespiegelt, dass ich es ausgehalten habe, schlecht behandelt zu werden und gleichzeitig irgendwie die Schuld bei mir gesucht habe.
Was logisch ist, wenn du überzeugt bist, das ist deine Verantwortung, machst du ja offensichtlich was
genau,
falsch.
Genau, aber ich habe mich in diese Abhängigkeitsrolle begeben, die ich als Kind schon hatte, in der ich ja damals nicht gehen konnte. Man ist ja auch abhängig davon, dass sich Erwachsene um einen kümmern. Und als ich dann als Erwachsene hätte von mir aus sagen können, ich gehe jetzt, habe ich es oft nicht gemacht. Und dann hat es lange gedauert, bis ich für mich genau wusste, wer ich bin und wo ich hin will und wie ich Beziehungen auch leben möchte. Und bin auch sehr dankbar dafür, dass ich dann jemanden wie Jonas getroffen habe. Wenn dieses eine Thema nicht wäre.
Ja, dieses eine Thema löst bei dir offensichtlich diese 7:30, die du beschrieben hast.
Genau.
Immer wieder aus und bringt das Gefühl von Hilflosigkeit zurück. Du hast die Befürchtung, dass du einen Fehler machst, auszuharren,
ja,
weil du einen alten Fehler wiederholst.
Ja.
Wenn Jonas sagt, alles ist sicher und guck doch mal auf die tollen Seiten unserer Beziehung, gibt es neben diesem Anteil, den du gerade beschrieben hast, der sagt, Antonia, du machst einen Fehler, raus hier, das tut dir nicht gut. Gibt es neben diesem Anteil bei dir auch einen Anteil, der sagt, da könnte Jonas auch recht haben. Ich könnte mir den Blick auf dieses Schöne, das wir erleben, lenken.
Ich würde auch sagen, dass ich selbst ein bisschen darunter leide, dass ich das nicht mehr sehen kann.
Antonia sagt, es würde mir und unserer Beziehung erheblich besser gehen, wenn du diesen Kontakt verändern würdest.
Mhm.
Das stößt bei dir auf Widerstand. Sonst würdest du es ja tun.
Mhm.
Woher kommt der Widerstand?
Ich glaube, es ist da auch das Gefühl, dass ich einen Fehler nicht wiederholen will, den ich früher gemacht habe. Der ist in früheren Beziehungen so meine eigenen Bedürfnisse nicht zu vertreten, wie es eigentlich mir wichtig war, sondern eher so ein bisschen überangepasst zu sein. auf Stimmung von meinen Ex-Partnerin zum Beispiel. Sodass, wenn ich irgendwie gespürt habe, dass ihr in der Vergangenheit irgendetwas nicht gefällt, dass ich dann zu schnell immer mich angepasst habe und mein eigenes Verhalten so geändert habe, dass immer meine eigenen Bedürfnisse nicht mehr erfüllt waren. Das ist so ein Thema, was mich beschäftigt. Und das sehe ich jetzt halt wieder hier, dass ich könnte, das könnte mich quasi jetzt einschränken und dann wäre vielleicht auf kurze Sicht erstmal ein grobes Problem abgewendet. Aber ich glaube, auf lange Sicht würde ich da so ein bisschen so ein Verrat an mir selbst begehen.
Ich höre im Prinzip einen gleichen Anteil bei dir, wie gerade bei Antonia, der sagt, ich muss zu mir und zu meinen Bedürfnissen stehen, weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich das nicht tue, geht es mir eigentlich schlecht. Die gleiche Frage dann auch nochmal an dich. Gibt es denn auch einen Anteil in dir, egal wie groß oder klein der sein mag, der Antonia glaubt und sagt, es wäre vielleicht auch keine schlechte Idee, den Kontakt abzubrechen? Du schüttelst den Kopf, Antonia, weil du die Situation jetzt gerade nicht glauben magst oder weil du damit andeuten willst, er sagt nein.
Diese Stimme gibt's nicht.
Da, es gibt schon diesen vielleicht dieses Hin und Her, auch bei mir im Überlegen. Aber dann der Kontrolleur, der hat eine sehr klare Überzeugung, dass es falsch wäre, auf diese eine Stimme zu hören.
Diese dritte Person ist etwas, was für dich etwas darstellt. Deine Alarmanlage ist da auf höchste Stufe kalibriert. Und da ist diese dritte Person und die löst das aus. Für dich ist eine dritte Person als Koregulationshilfe eine gewohnte Strategie. Du hattest das schon immer. Du hattest schon immer in deinem Freundeskreis, in der entfernten Familie Personen, zu denen du gehen konntest, wenn deine Emotionen nicht selbstregulierbar waren. Ganz normaler Standard. Warum solltest du auf den verzichten? Ist ja eine normale Strategie. Deine Strategie ist auch ganz normal, ich bin achtsam und ich weise darauf hin, auch hilfreich und sinnvoll. In der Kombination mit euren beiden Strategien, anstrengende Dynamik. Wenn ihr sagt, ich habe mir in meinem Leben Strategien angewöhnt, die passen zu deinen nicht wirklich gut, eröffnet hier die Möglichkeit zu sagen, vielleicht möchte ich noch eine andere Strategie in dieser Situation ausprobieren und lernen.
Dass wir verschiedene Strategien gelernt haben. Ich glaube, die Beziehung oder Freundschaft zu meiner Ex-Partnerin, ich glaube, da spielt noch so ein bisschen eine andere Strategie, die ich gelernt habe, von mir mit rein. Und das ist einfach so ein besonders starkes Bedürfnis vom langfristigen Pflegen von Beziehungen quasi. Und,
aber das hat ja einen Grund.
Ja.
Da bin ich auch bei dir. Okay. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ja. Das klingt auch für mich total logisch. Langfristige Beziehungen sind wichtig, weil andere, das hattest du gelernt, brechen auseinander.
Ja.
Aus dem Grund ist so wichtig, an den langfristigen Beziehungen festzuhalten. Aber du brauchst die langfristigen Beziehungen ja aus einem bestimmten Grund oder wünschst sie dir.
Ja.
Und die haben was mit Koregulation zu tun.
Okay.
Und Sicherheit und Stabilität.
Ja.
Ich denke, einen Aspekt dürfen wir auch nicht vergessen. Du hast das formuliert wie, ich wünschte mir, dass Jonas da ein Mann ist und eine Entscheidung trifft.
Ja.
Für Jonas ist, glaube ich, sehr wichtig, möglichst niemanden zu verletzen.
Das spielt auch mit rein.
Diese Person zu sein, die keine Entscheidung trifft. Möchtest du die sein oder findest du die eigentlich doof? Denn die Folge ist ja, dass du zu einer Person wirst, die zu einer Entscheidung gezwungen wird. Oder andere treffen für dich die Entscheidung. In dem Fall könnte es sein, deine Ex-Partnerin sagt, ganz ehrlich, Jonas, ich habe das Gefühl, unser Kontakt ruiniert dein Beziehungsglück. Ich bin hier raus. Lass mal. Oder deine Partnerin sagt, weißt du was, ich bin hier raus. Das halte ich nicht mehr aus. Dann ist dein Konflikt auch gelöst. Aber du hättest nicht die Kontrolle darüber gehabt. Außer da ist etwas, da ist eine Stimme von dir, die sagt, das löst sich irgendwann von alleine. Das muss ich nur lang genug aushalten. Das muss ich nur lang genug für mich selber runterregulieren. Und dann löst sich das schon irgendwie auf.
Also die Hoffnung habe ich schon, dass zum Beispiel wir doch noch einen Anlauf starten können zum gemeinsamen Treffen und dass sich da, dass allein dadurch sich vielleicht schon viele Probleme, wenn nicht lösen, dann zumindest runterschaukeln.
Aber es ist ja nicht wirklich eine Entscheidung, die du dadurch triffst, ne?
Ja.
Du musst eine Entscheidung treffen.
Ich verstehe es schon, aber ich sehe es irgendwie nicht so schwarz-weiß, sondern wie halt einen längeren Prozess, der bei dem schon viel passiert ist, sich auch schon viel geändert hat. Wir auch Verschiedenes versucht haben, was mal besser, mal schlechter probiert hat. Und von meinem Gefühl her ist der Prozess auch noch nicht ausgeschöpft. Ich glaube, wir haben noch Sachen, die wir versuchen könnten, wenn alle ein bisschen mithelfen würden und vielleicht ein bisschen über ihren Schatten springen würden. Ich sehe noch Potenzial für eine Auflösung, ohne dass sich irgendjemand gegen irgendeine Person entscheiden muss.
Mhm. Du sagst, alle müssen über den Schatten springen?
Ja.
Beinhaltet das deine Ex-Partnerin auch?
Ja.
Okay, Antonia. Mhm. Jonas sagt, das Potenzial ist noch nicht ausgeschöpft. Es ist nicht der Zeitpunkt für eine Schwarz-Weiß-Entscheidung, sondern da ist noch Potenzial, was wir noch nicht ausprobiert haben. Für den Fall, dass drei Personen aufeinander zugehen. Gibt es einen Anteil in dir, egal wie groß, wie klein, der sagt, könnte ich sogar mitgehen?
Nicht von meiner Seite. Also ich merke auch, dass ich gerade körperlich reagiere und so müde werde und so, oh, ich kann nicht mehr. Also ich habe mein Potenzial ausgeschöpft. Ich bin jetzt oft durch dieses Gefühl durchgegangen und habe mich immer wieder mit ihm zusammengerauft. Ich habe das angeboten, das Treffen. Ich habe von vornherein mich nicht zwischen die beiden gestellt. Also größer ist wirklich der Anteil, der sagt, ich habe gar keine Lust mehr. Und können wir uns jetzt immer wieder gut runterregulieren und haben noch eine lange, schöne Zeit zusammen. Oder ich merke, ich kann es nicht.
Okay. Aber der andere Anteil sagt nicht, ich möchte eine Entscheidung von dir. Für mich oder für die andere Person.
Nee, das habe ich eigentlich nie verlangt. Das habe ich mir immer gewünscht, dass das auf natürliche Weise von ihm kommt, wenn er die Beziehung mit mir führt, dass dieses Interesse, sie zu sehen, einfach auch gar nicht mehr da ist. Aber das habe ich mittlerweile verstanden, dass das eine
Wunschvorstellung ist. Der größere Anteil in dir im Moment ist, ich arbeite daran, es zu akzeptieren, wie es ist.
Ja. Ja, das macht natürlich was mit der Art, wie ich ihn sehe. Mhm. Und das verändert auch mein Gefühl zu ihm in diesen Phasen sehr stark. Ja. Dieses Wischiwaschi und keiner Fliege was zu Leide tun und am besten allen noch die nächsten 20 Jahre den Arsch pudern, sag ich jetzt mal, das kalte ich nicht mehr aus. Also ich wünsche mir, dass wir jetzt eine ganz klare Lösung finden, wie wir in Zukunft damit umgehen. Alles, was wir bisher besprochen haben, möchte ich nicht mehr haben. Das steht mir bis hier oben. Ich brauche jetzt klare Ansagen und klare Vorgehensweisen.
Und diese Vorgehensweise, wer definiert die jetzt? Ihr beide zusammen?
Ja, im besten Fall.
Ihr beide zusammen?
Genau, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich trotzdem weiterhin blöde Gefühle habe, wenn ich ihr doch mal begegne oder wenn die sich treffen. Aber ich bin auch bereit, da auch über meinen Schatten zu springen und mich dann anders zu verhalten, wenn es denn eine Lösung gäbe, die, von der wir glauben, dass die für uns funktionieren kann.
Also deine Bedingung ist dafür, dass du einen Schritt auf ihn zugehst und parallel sagst, okay, ich guck mal, wie kann ich an meiner Regulation arbeiten. Das ist Jonas' Job, jetzt dann da etwas vorzuschlagen.
Ich brauche das Gefühl, dass er sich positioniert und handelt und dann auch dazu steht. Und sich nicht noch 50 Mal schlecht fühlt, weil sich vielleicht eine Seite angegriffen fühlt. Oder das wird für uns alle unangenehm sein. Und es wird für niemanden die schönste Art jetzt.
Aber du erwartest nicht von ihm, und das ist ganz wichtig, du erwartest nicht von ihm eine Entscheidung für dich und gegen sie oder umgekehrt?
Habe ich nie erwartet.
Es soll eine Lösung geben, die nicht so weit geht, hier gibt's keinen Kontakt mehr.
Ja, nee, du hast das alles super beschrieben und das wäre tatsächlich ein Wunsch von mir gewesen, aber das erwarte ich nicht von ihm.
Okay.
Also ich bin da durchaus mit einem Kompromiss einverstanden.
Und dieser Kompromiss zur Bedingung ist, Jonas muss in die Aktion und etwas verändern, was er bislang nicht verändert hat. Wir wissen noch nicht, was das ist. Das ist die Verhandlungsmasse. Du bist schon am Lösungsfinden wahrscheinlich, oder?
Mhm.
Ja. die Lösung, die du gerade suchst, die muss nicht jetzt in diesem Moment entstehen. Ihr dürft über diese Lösung noch verhandeln. Das, was im Raum steht, ist, bitte komm in die Aktion. Es steht nicht im Raum, es muss ein Schnellschuss sein, den du nachher bereust. Was deine Partnerin sich wünscht, ist, kannst du dich auf diesen Kompromiss, auf dieses Angebot einlassen? Dass du die Verantwortung übernimmst dafür, dass sich etwas verändert.
Kann ich.
Hast du eine Bedingung dafür?
Ich glaube, meine Bedingung wäre, dass ich sagen würde, kannst du das auch so sehen, dass einen Menschen quasi restlos aus seinem Leben zu verbannen, ohne einen wirklich triftigen Grund, dass das irgendwie aus Prinzip schon keine gute Lösung sein kann?
Bevor du antwortest, ja, würde ich gerne dir ein paar Fragen dazu stellen, wenn ich darf. Also, dich beschäftigt, dass einen Menschen aus deinem Leben komplett zu verbannen, das ist für dich ein Problem.
Ohne triftigen Grund.
Ja? Warum ist ein Problem für dich, meine ich nicht ironisch, sondern wirklich ein Problem für dich, jemanden komplett aus deinem Leben rauszuschmeißen, der dir nichts getan hat?
Ich glaube, beim ersten Empathie, dass ich mir dabei vorstelle, wie ich mich dabei fühlen würde.
Ja. Dieses Gefühl hast du schon mal erlebt. Das steckt in deiner Biografie. Du wurdest aus dem Leben verbannt, obwohl du dieser Person nichts getan hast. Und das hat sich nie wieder völlig reparieren lassen.
Könnte sein.
Das ist das Unfairste, was du dir vorstellen kannst. Ja. Danke, dass du da gerade reingeguckt hast. Aus einer solch starken Emotion heraus eine Lösung zu formulieren, halte ich für keine gute Idee. Aber eine Absicht zu formulieren, zu sagen, diese Angst, ich müsste jemanden das antun, was mir angetan wurde, das mache ich nicht. Aber ich finde einen anderen Weg. Nicht jetzt. Ich muss noch Informationen sammeln.
Ja.
Ich weiß noch nicht, was ich dafür brauche. Ich weiß noch nicht, wie das geht. Aber ich treffe die Entscheidung, aus dieser emotionalen Welt will ich raus. Das ist eine Entscheidung, die du treffen kannst?
Ja, ich glaube, dass wir das schaffen können. Und ich will auch meinen Beitrag dazu leisten und auch die Verantwortung dafür übernehmen.
Okay. Antonia, du hast ein Angebot gemacht. Ich habe gehört, Jonas hat es angenommen.
Ich habe das auch gehört.
Wie geht's dir damit?
Also ich habe mir die ganze Zeit parallel noch mehr Argumentationen sind mir durch den Kopf geschossen mit Dingen, die blöd gelaufen sind und Sachen, die, also Situationen, denen in meiner Sicht falsch reagiert hat, und ich merke, dass mit dem, was jetzt gerade passiert, dass alles immer mehr in den Hintergrund fällt und weniger Bedeutung hat, dann Relevanz verliert, weil ich dieses Entgegenkommen von seiner Seite jetzt zum ersten Mal so ein bisschen spüre. Aber ich habe auch Angst, dass sich das jetzt wieder verläuft und
völlig verständlich.
Nicht umgesetzt wird.
Ja, das kann ich gut verstehen.
Also die Vorwürfe, die weichen gerade so ein bisschen.
Es nimmt was von der Bedrohung.
Ja, wir haben ja vielleicht 10 Beispiele von Hunderten genannt, die in den 2 Jahren gewesen sind. Und die anderen schwirrt mir die ganze Zeit noch im Kopf und das lässt gerade so ein bisschen nach. Ich habe das Gefühl, ich kann ein bisschen loslassen.
Das hat
durch sein Entgegenkommen.
Und ich könnte mir vorstellen, es wurde auch relativ deutlich, wie wenig es mit dir zu tun
hat.
Was da passiert.
Genau.
Und auch, wie wenig es mit der anderen Person zu tun hat.
Ja, und dass er vielleicht gar nicht eine Entscheidung gegen mich fällt in diesen Momenten, sondern ja, eher für sich und nicht so sehr für sie.
Starker emotionaler Moment. Wie geht's euch jetzt?
Also ich muss auch sehr mit meinen Tränen kämpfen die ganze Zeit.
Ist okay.
Aber ich habe auch Hoffnung, dass wir das hinkriegen. Also ich merke auf der einen Seite, wie tief das mittlerweile sitzt, das Problem, und wie schwerwiegend das eigentlich ist. Ich habe mir die ganze Zeit eingeredet, wir haben doch eine richtig schöne Beziehung, ist doch alles gut. Es ist nur das eine, was stört. Aber ich habe jetzt hier in der Sitzung auch gerade nochmal gemerkt, wie viele Auswirkungen das eigentlich hat, auch auf andere Bereiche. Ja. Aber ich spüre auch gerade, dass es anfängt, sich irgendwie aufzulösen und in die richtige Richtung geht.
Ja, ich glaube, ich fühle mich ein bisschen besser verstanden, vielleicht von dir, als es vorher der Fall war. Mhm. Und das hilft schon mal ein bisschen.
Du hast ja bei den beiden gefragt, wie habt ihr Liebe kennengelernt? Und da hat sich gezeigt, dass es bei beiden sehr unterschiedlich ist und dass das auch wahrscheinlich sehr viel mit der jetzigen Situation, in der sie stecken, zu tun hat.
Beide haben sehr schmerzhafte Erfahrungen mit dem Thema Liebe in ihrer Kindheit, in der frühen Entwicklungsphase machen müssen. Und ja, nach der Bindungstheorie wissen wir, diese Prägung, die nehmen wir mit, auch in die Beziehungen später als Erwachsene.
Jonas wünscht sich so ein bisschen, naja, wenn jetzt alle mithelfen und über den Schatten springen, dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Stellt er sich das ein bisschen zu einfach vor oder hältst du das für realistisch, dass das funktioniert?
Nein, ich glaube nicht, dass es realistisch ist. Also meine Vermutung ist durchaus, er muss in die Aktion und etwas aktiv anbieten, verändern. Er kann sich nicht weiter zurücklehnen und hoffen, dass sich das irgendwie von alleine löst. Ich kann seine Hoffnung verstehen, ich kann auch den Widerstand verstehen, denn für ihn ist das eine ganz furchtbare, schmerzhafte Vorstellung, jemanden aus seinem Leben verbannen müssen. Und so weit wird er auch nicht gehen. Ich glaube nicht, dass das möglich wäre. Gleichzeitig wird das ja auch nicht verlangt. Wenn er jetzt zulässt, da ist irgendwas dazwischen, aber das kann ich gestalten, könnte ich mir vorstellen, das würde der Beziehung der beiden sehr helfen.
Hast du gerade schon gesagt, Antonia hat ja nie gesagt, ich möchte, dass du dich komplett gegen sie entscheidest, also dass du dich gar nicht mehr mit ihr triffst. Auf der anderen Seite fordert sie aber auch so ein bisschen ein, biete mir mal was an, womit es mir gut geht, aber auch mit Besuche runtergeschraubt auf nur einmal in 3 Monaten, haben ja nicht dafür gesorgt, dass es ihr besser geht damit. Was kann er dann machen oder was können die beiden gemeinsam machen?
Das werden sie herausfinden müssen. Meine Vermutung ist, dass mit den wenigen Besuchen hat vor allem deshalb nicht geklappt, weil sie keine Vorstellung von dieser Person hat und weil er sie auch nicht mitgenommen hat, was passiert in den 3 Monaten dazwischen und wie planen wir eigentlich unsere Termine. Wäre da mehr Transparenz gewesen, hätte das vielleicht anders funktioniert.
Ein Grund, warum er auch sagt, ich kann jetzt meine Ex-Freundin, also eine Person, die mir nichts getan hat, die kann ich nicht aus meinem Leben verbannen, ist, er versetzt sich in die Position. Was wäre, wenn das jemand mit mir macht? Ohne, dass ich ihm irgendwas angetan habe, verbannt er mich einfach aus seinem Leben. Und da sind ja dann bei Jonas auch die Tränen geflossen. Das hat ihn dann schon sehr berührt und hat, glaube ich, auch für Antonia viel erklärt, oder?
Er hat das ja als Kind erlebt. Seine Mutter ist gestorben, sein Vater hat ihn verlassen. Da sind Erfahrungen, die hinterlassen natürlich Narben und Spuren. Und der Versuch, diese Erfahrungen nicht zu wiederholen, sind eben diese Schutzstrategien, festhalten an Verbindungen. Das ist ja auch logisch, folgerichtig und an sich sinnvoll. In dieser Form ist es nur bedrohlich mit der neuen Partnerin, die, um Sicherheit zu erleben, einfach ganz andere Bedürfnisse hat.
Was hat es denn in dem Moment mit Antonia gemacht? Du hast die beiden ja gesehen, die sitzen vor dir, als ja, dass sich so herausgestellt hat, dieses, ich kann diese Person nicht verbannen, weil ich weiß, wie schlimm sich das anfühlt, aus dem Leben von Personen verbannt zu werden.
Antonias Körper hat sich sehr stark verändert, während Jonas darüber gesprochen hat und ja auch wirklich sichtlich und hörbar gerungen hat mit diesen Erfahrungen und auch den Emotionen, die dadurch wieder hochkamen. Das hat mit ihr, glaube ich, sehr viel gemacht und hat viel ausgelöst. Sie beschrieb das als, das hat mir etwas leichter gemacht. Und ich hoffe, es kann ihr wirklich etwas leichter machen, auch nachhaltig.
Wenn du jetzt mal ein bisschen generell aus deiner Erfahrung sprichst, wenn es nun mal so ist, dass der Ex-Partner, die Ex-Partnerin noch in der neuen Beziehung eine Rolle spielt, wie macht man es denn, dass es für alle irgendwie funktionieren könnte?
Also ich denke, da sind zwei Fragen sehr wichtig für den Partner, der jetzt eine weitere Person dazu bekommt, die er oder sie eigentlich gar nicht möchte. Was macht das mit mir? Und warum ist das so? Und die Frage für den Partner, der die andere Person nicht loslassen möchte oder vielleicht dazu einlädt sogar, was bedeutet mir diese Person und warum?
Was sind denn die drei Learnings, die wir aus der Beziehung von Antonia und Jonas mitnehmen können?
Nun sicherlich das Learning, dass Kompromisse, die beide unglücklich machen, keine gute Idee sind, weil das ist nicht nachhaltig und das macht es meistens eher noch schlimmer auf Dauer. Dann Bindungsverhalten zeigt sich in verschiedenen Schutzstrategien innerhalb der Beziehung. Und geprägt wurde es vor allem in der Kindheit, aber auch in früheren Beziehungen und Verbindungen. Und es lohnt sich tatsächlich immer wieder mal drauf zu gucken, wie gehe ich mit Trennungs- und Verlusterfahrungen um, warum und wie schütze ich mich davor und vielleicht auch, woher kommt das? Und letzter Punkt, der mir wichtig wäre, manchmal ist es nicht sinnvoll, eine Lösung schnell zu erzwingen, sondern es ist eher anzuraten, sich Zeit zu lassen für das Verständnis der Position und der Beweggründe, der Logik des anderen, also Informationen sammeln, bevor ich mich dann zusammensetze und sage, und jetzt versuchen wir nochmal neu zu verhandeln.
Erik, vielen Dank.
Sehr gerne.
Beim nächsten Mal sind Pia und Markus bei uns und die beiden sind seit 6 Jahren ein Paar, die haben 2 kleine Kinder und es knallt ganz gerne mal. Egal, ob es um den Geschirrspüler geht oder um die Aufteilung ihrer Aufgaben in der Beziehung. Und dabei ist Markus' größtes Problem, dass er überhaupt nichts damit anfangen kann, wenn seine Frau in diesen Situationen anfängt zu weinen.
Für mich bedeutet das, dass sie sich der Situation nicht stellen kann oder nicht stellen will und wir so erstens nicht weiterkommen und dann zweitens da wird was eingesetzt, was so, womit ich nicht umgehen kann. Und das ist so eine Art Ungleichgewicht. Es wird mit 2 verschiedenen Sachen gekämpft, sage ich jetzt mal.
Pia fühlt sich deshalb nicht gesehen und nicht verstanden. Und beide hoffen auf Hilfe von unserem Paartherapeuten Erik Hegmann. Hier kommt auch noch ein Podcast-Tipp für euch, Kekules Gesundheitskompass. Da liefert Professor Alexander Kekule mit den MDR-Aktuell-Hosts Susanne Böttcher und Jan Kröger Hintergründe zu Themen rund um Medizin und Gesundheit. Er bewertet relevante Studienergebnisse und spricht über aktuelle gesundheitspolitische Entscheidungen. Kann es auch nach einer Grippe-Langzeitfolgen wie nach Corona geben? Oder was bringt es, wenn man einen Dry January ohne Alkohol einlegt? Außerdem können Hörerinnen und Hörer Fragen an den Wissenschaftler und Virologen stellen. Kekules Gesundheitskompass gibt's alle 2 Wochen donnerstags in der ARD Audiothek. Einen Link findet ihr in den Shownotes. Das war die Paartherapie, ein Podcast von NDR2 in der ARD Audiothek. Host und Autorin bin ich, Maria Richter. Formatidee Katrin Lindemann und Nele Pasch. Formatentwicklung Kira Drössler. Sound und Musik kommen von Isola Music und Warner Chappell Production Music. Produzent Olli Kleist. Redaktion Sascha Sommer. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns da gerne und nicht vergessen, lasst uns auch eine gute Bewertung da. Wir würden uns wirklich freuen. In der ARD Mediathek gibt's noch mehr Paare in der neuen Staffel der TV-Doku, die Paartherapie. Und wenn ihr sagt, wir würden uns als Paar auch gerne bewerben für eine neue Staffel, dann schreibt uns eine Mail an paartherapie@ndr.de.